Inside B2B – Professional Services, ein Podcast von Lünendonk und Hossenfelder.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lünendonk Podcasts. Ich freue mich sehr, heute über ein ganz besonders wichtiges Thema zu sprechen. Nicht nur über ein wichtiges ökologisches Thema, sondern auch über ein sehr wichtiges gesellschaftliches Thema. Und zwar sprechen wir heute über Nachhaltigkeit. Und weil wir auch in einem Digital-Podcast sind, geht es nicht nur um Nachhaltigkeit, sondern es geht auch darum, welche Rolle die IT auch dabei helfen kann. Den CO2-Fußabdruck, der auch ein sehr wichtiges Thema ist, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, zu reduzieren, also der sogenannte IT-Fußabdruck und wie das Ganze Dekarbonisierung und IT-Footprint zusammenhängt. Darüber spreche ich heute in den nächsten 35, 40 Minuten mit zwei Experten, die es, denke ich, für jede der zwei Seiten Nachhaltigkeit und IT doch sehr prädestiniert sind. Einerseits mit Patrick Arnold, dem Chief Technology Officer von OC Technologies und mit Rainer Karcher, dem Global Head of IT Sustainability bei Allianz Technology. Lieber Rainer, lieber Patrick, freue mich, dass ihr heute Zeit findet für das Gespräch und würde sagen, bevor wir in die Fragen einsteigen, stellt euch doch einmal bitte kurz vor. Rainer, magst du anfangen?
Ja, sehr, sehr gerne. Erstmal vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung, Patrick. Ich freue mich, hier so ein bisschen meine Gedanken, meine Einblicke teilen zu dürfen. Ich bin Rainer, ich bin 45 Jahre alt. Ich habe zu Hause drei Kinder sitzen. Warum sage ich das? Genau, die drei Kinder sind der Grund, warum mich das Thema Nachhaltigkeit tatsächlich intrinsisch motiviert, begeistert, warum das für mich nicht nur ein Job ist, sondern tatsächlich meine Leidenschaft. Ich bin seit 25 Jahren in der IT und ich bin in der Form Informatiker durch und durch, dass ich tatsächlich von Rechenzentren über Infrastruktur, über Netzwerke, ich weiß nicht, was nicht alles schon so ziemlich alles mal gemacht habe in meinem beruflichen Leben, habe dann vor drei Jahren meine private Leidenschaft der Nachhaltigkeit dann auch kombinieren dürfen mit dem, was ich im Job tue und bin zu der Zeit damals bei Siemens für das Thema Nachhaltigkeit in IT und durch IT verantwortlich gewesen und habe im Oktober dann die Thematik mit in die Allianz Technology reingenommen und bin seit da jetzt für das Thema in dreierlei Form verantwortlich. Das heißt, ich verantworte einerseits die Nachhaltigkeit in der IT, zum anderen die Nachhaltigkeit durch die IT, dann natürlich aber auch Nachhaltigkeit im Grundsatz. Im Sinne als eigene Legal Entity in der Allianz Technology haben wir dort die diversesten Aspekte, wie zum Beispiel auch Diversity, Gender Equality, Inclusion, Accessibility, all diese Dinge gehören genauso zu meinem Verantwortungsbereich.
Vielen Dank. Ich denke, über das eine oder andere werden wir auch nachher noch sprechen. Dann Patrick.
Genau, Patrick Arnold, bin jetzt seit knapp 4,5 Jahren hier bei der OC. Für mich ist das Thema Nachhaltigkeit ein sehr, sehr wichtiges Thema, aber gerade im IT-Dienstleistungsumfeld. Wir haben, glaube ich, nicht nur die Aufgabe, Kunden und Menschen der Gesellschaft tolle digitale Produkte anzubieten, sondern eben auch als Punkt, dem Planeten etwas Gutes zu tun. Und ich glaube, gerade durch moderne Ansätze, wie man Software bauen kann oder auch integrieren kann und wie man sie nutzt, ist da ein großer Hebel, auch was Positives für den Planeten zu bewirken.
Klasse. Dankeschön. Dann lass uns mal gleich inhaltlich einsteigen, Rainer. Es geht ja beim Thema Dekarbonisierung ja nicht nur darum, jetzt von fossilen Energieträgern auf erneuerbare Energieträger umzusteigen, sondern auch die Digitalisierung spielt da ja auch eine gewisse Rolle. Die IT hat auch einen gewissen Footprint. Kannst du vielleicht dazu aus deiner Erfahrung mal einige Zahlen, Daten und Fakten mal nennen? Welche Rolle spielt eigentlich CO2-Emissionen mit IT-Bezug für das Thema Klima?
Sehr, sehr gerne. Also letztlich ist Energie das entscheidende Kriterium, was du gerade schon gesagt hast, Energieeffizienz, Dateneffizienz. Dazu muss ich überhaupt erst mal verstehen, wo sind wir. Das heißt, die Frage nach, wo stehen wir denn aktuell, welche Zahlen gibt es denn, die ist enorm wichtig. Jetzt mal global betrachtet, tatsächlich weltweit war vorpandemisch der Stromverbrauch durch Rechenzentren und Kommunikationsmedien, also ICT im Fachbegriff, bei rund 2% auf diesem Planeten, also weltweit. Das hat sich durch die Pandemie verdoppelt. Wir sind also jetzt durch den Anstieg von Digitalisierungsaspekten im Kontext von Kommunikation, auch im Kontext von Gaming. Die ganzen Jugendlichen, die jetzt während der Pandemie zu Hause saßen, da ist Online-Gaming nach oben gegangen. Dann ist Streaming natürlich ein dramatischer Effekt, der sich deutlich verstärkt aktuell. Cryptocurrencies sind ein Thema. Dann aber auch AI, das heißt jetzt ChatGPT und Co. tragen da mächtig dazu bei. Wir sind also aktuell bei rund 4%. Laut Umweltbundesamt haben wir aber eine Schätzung von 26-28% innerhalb der nächsten 7 Jahre zu erwarten. Das heißt, nochmal wiederholt, wir gehen davon aus, dass wenn das weitergeht, das Wachstum weitergeht, wie das aktuell der Fall ist, dann werden wir bis 2030 bei etwa 26-28% Stromverbrauch durch ICT auf diesem Planeten liegen. Jetzt ist die Problematik natürlich, man kann relativ einfach sagen, naja, pack halt überall erneuerbare Energien da dran, dann ist alles gut. Das geht aber nicht. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt zum einen im Moment natürlich einen großen Trend der Elektrifizierung. Das heißt, die Gesellschaft wird aufgrund der Dekarbonisierungsbewegungen immer mehr elektrifiziert, von Individualverkehr, also sprich Personentransport, hin zu Heizungen zum Beispiel, die aktuell elektrifiziert werden. Das heißt, der Bedarf an Strom steigt dramatisch an und wird dann dramatisch schnell höher. Und wir kommen mit der Menge der Erneuerbaren aber so schnell nicht hinterher. Das heißt, es gibt eine ganz klare Aussage, es ist eigentlich keine Energiewende, sondern eine Energieeffizienzwende. Die Energieeffizienz ist entscheidend. Wenn wir also nicht anfangen zu reduzieren, wenn wir nicht anfangen, dort nachhaltig das ganze Thema Energie zu betrachten, dann werden wir es nicht schaffen, die Energiewende hinzukriegen, hin zu 100% Erneuerbaren. Und das ist wiederum final das Ziel, um eine CO2-Neutralität zu erreichen.
Ja. Aus der Sicht der der IT-Lieferkette spielt ja auch eine wichtige Rolle, wo ich nachher auch nochmal etwas detaillierter eingehen. Patrick, mal aus deiner Sicht. Du vertrittst ja einen der führenden IT-Dienstleister. Was beobachtet ihr eigentlich in Richtung Veränderungen, auch vielleicht auch seit Corona, wenn wir mal über Energieverbrauch sprechen? Ne?
Ja, also ich glaube, ich stimme da Rainer voll und ganz zu. Am Ende des Tages sehen wir seit der Wende, dass wir stärker in vernetzten Systemen denken. Mhm. Also gerade dieser ganze Trend zu digitalen Business-Plattformen, Vernetzung von Geräten, die in der Welt herumschwirren, mit zentralen Plattformen zur Datengewinnung, aber auch zur Steuerung. Wir haben in den letzten Jahren enorm wahrgenommen, das Fahrzeug. Ich kenne keinen Hersteller mehr heute, der keine Connected App hat, wo ich das Fahrzeug über einen digitalen Weg aufschließen kann oder ähnliches. Und ich glaube, das sind all diese Punkte. Natürlich ist es auf der einen Seite für den Endnutzer ein enormer Komfortabilitätsgewinn. Auf der anderen Seite, die Gesamtkette produziert natürlich dann wieder Energieverbrauch. Also wenn ich von meiner App aus mein Fahrzeug aufsperren möchte, dann kommuniziert erstmal meine App mit irgendeiner Cloud-Applikation. Die Cloud-Applikation ist meistens jetzt nicht nur irgendwie ein Server oder ein Docker-Container oder ähnliches, sondern deutlich umfangreicher. Da sind dann auch so Themen wie Authentifizierungsframeworks und ähnliches unterwegs, die halt einfach am Ende des Tages auch Energie kosten, weil die alle laufen müssen. Und dann sprechen wir halt häufig auch davon, wir haben sehr viele Use Cases mittlerweile, die grundsätzlich 24 Stunden, 7 Tage die Woche eingeplant werden. Wobei man das natürlich auch deutlich energieneutraler gestalten könnte, weil am Ende des Tages brauchen wir die Applikation natürlich nur, wenn auch wirklich ein Bedarf da ist. Was aber manchmal dann auch zum Widerspruch steht, weil wir möchten natürlich, dass der Nutzer nicht länger wie eine Sekunde oder ähnliches wartet. Wenn ich natürlich aber Applikationen dann runterfahre und die nur noch on demand hochfahre, habe ich natürlich wieder eine gewisse Cold Start Time, wo die Applikation zum Hochfahren braucht. Aber ja, am Ende des Tages, glaube ich, haben wir viele Ansatzpunkte, wo man in der Softwareentwicklung deutlich Energie einsparen kann.
Ich würde gerne nochmal auf das Vorgespräch nochmal eingehen, Rainer. Du hast ja gesagt, du hast deine Rolle auch bis fast Ende letzten Jahres bei der Siemens ausgeübt. Du warst auch einer der ersten, wenn man so will, Sustainable IT-Verantwortlichen gewesen, die es auch im deutschsprachigen Raum gab. Wenn du einmal zurückblickst, was hat sich aus deiner Sicht eigentlich von deiner Zeit bei Siemens bis heute verändert? Das wäre die erste Frage. Also wir haben jetzt auch die letzten Monate ja eine enorme Medien-Awareness, was auch gut ist. Ich bin Vater von zwei Kindern. Ich sehe das ganz genauso. Das ist ja weniger ein Thema für uns als doch mehr für die nächste Generation oder für die nächsten Generationen. Und dann die zweite Frage danach. Was beobachtest du, weil du auch gut vernetzt bist in anderen Unternehmen, gibt es quasi auch deine Rolle häufiger. Aber kommen wir vielleicht mal zur ersten Frage. Ne? Was hat sich so in den letzten Jahren verändert?
Also erstmal danke für die Frage. Letztlich ist es tatsächlich in den 3 Jahren, die ich diese Rolle habe, tatsächlich ein wirklicher echter Boost gewesen. Es hat sich von anfänglich so ein bisschen neben dem Schaukriegsplatz und man guckt mal so drauf, was könnte das denn werden, hin zu einem wirklichen echten zentralen Element etabliert. Das heißt, die Idee, was es am Anfang gab, mal so ein bisschen auf den eigenen Fußabdruck zu gucken und den eigenen CO2-Footprint zu berechnen, zu kalkulieren, zu überlegen, was kann ich tun, um es zu reduzieren, das hat sich dahingehend geändert, dass es mittlerweile ein ganzheitliches, holistisches Bild gibt innerhalb der IT. Wo kann IT, wo kann Digitalisierung zu dem Thema beitragen? Begrifflichkeiten wie Twin Transformation, also die digitale Transformation und die nachhaltige Transformation gemeinsam gedacht, sind mittlerweile tatsächlich etabliert. Und auch die Aspekte, die darüber hinaus wichtig sind im Kontext von Nachhaltigkeit, das heißt Menschenrechtsthemen, Lieferketten-Sorgfaltspflicht, all diese Geschichten, die jetzt gerade kommen, überall dort, findet sich mittlerweile in der IT einfach ein deutlicher Wert wieder. Und was vor allem die CIOs der C-Level erkannt hat, ist, Patrick ist das beste Beispiel dafür, dass das nicht bloß ein Thema ist, was man nebenbei mal jemandem obendrauf noch packt und sagt, du bist doch hier serviceverantwortlich oder projektverantwortlich, mach das mal noch ein bisschen mit, sondern dass es dafür tatsächlich etablierte Rollen braucht. Und das schließt auch schon an deine zweite Frage an. Dort, wo ich vor im Prinzip 2,5, 3 Jahren noch fast alleine war mit dieser Rolle, mit 100% Nachhaltigkeit in meinem Fokus, aber mittlerweile bin ich das nicht mehr. Also in den großen DAX-Konzernen hier in Deutschland, auch international an vielen Stellen, gibt es mittlerweile mehr und mehr Personen, die genau das tun, was ich tue, die entsprechend auch Teams hinten dran sitzen, haben zum Teil schon, wenn ich jetzt von mir selber ausgehe, und das ist ein maßgeblicher Unterschied auch von Siemens jetzt zur Allianz Technology hin. Bei der Allianz waren wir zu zweit, jetzt bei der Allianz haben wir jetzt im Prinzip die Möglichkeit, ein Team aufzubauen. Aktuell habe ich schon 3 Leute bei mir, plus noch 2 weitere, die ich gerade aufbaue. Das heißt, da entsteht einfach eine entsprechende Struktur, um dem gesamten Thema einfach auch die notwendige Priorität zu geben. Und das ist, glaube ich, für mich mit einer der auch schnellsten Prozesse, die ich so selber erlebt habe in der IT-Branche, wie schnell ein Thema von Randnotiz wirklich tatsächlich elementar zentral in die Mitte rückt. Und wie gesagt, auch der C-Level das als entsprechende Priorität für sich erkannt hat.
Absolut. Ist immer schön, wenn sich quasi wenn der Reality-Check eigentlich auch so mal auf Marktanalysen trifft, ne? Und wir von Lündon machen ja viele Studien. Wir haben auch im letzten Jahr auch im Rahmen unserer großen IT-Marktstudie auch mal ein Sonderkapitel gemacht zum Thema Sustainable IT, genau auch aus dem Grund, weil man auch merkt, es wird relevanter. Was waren die Zahlen damals? Du hast es ein bisschen gespiegelt. Ne? Also im vergangenen Jahr, wir haben die Umfrage im Sommer gemacht, haben 3 von 10 befragten CIOs, auch aus dem gehobenen Mittelstand bis zu den Konzernen, angegeben, eine Nachhaltigkeitsstrategie entweder schon in place zu haben oder zumindest sie auszurollen, also 30%. Weitere 50% waren im letzten Jahr dabei gewesen, eine entsprechende Strategie zu entwickeln. Spricht da genau dafür, dass man gerade auch Teams aufbaut, sich mit dem Thema beschäftigt und dann entsprechend auch in den nächsten Jahren es ausrollt. Klammer auf, ab 2024 ist es ja entsprechend auch verpflichtend. Da kommen wir nachher nochmal zu. Stichwort CSR Directive oder ESG-Gesetz. Mal die Frage an Patrick in diesem Kontext. Wir stellen jetzt mal neben diesem Research auch fest, dass sich auch wenn wir mit IT-Einkäufer sprechen, auch die Anforderungen an IT-Dienstleister schon seit einigen Jahren schon verändern. Also auch schon so, es war auch schon 2020, 2021 schon so gewesen, dass gerade im Bereich Softwareentwicklung oder IT-Betrieb schon auch gerade von den großen DAX-Konzernen ein gewisser Fokus darauf gelegt wurde, dass Dienstleister ein gewisse ESG-Kriterien schon erfüllen. Wie ist denn darauf eingehend deine Beobachtung in Richtung der Kundenanforderungen?
Wenn man mal alleine aus einer Einkaufs- oder Ausschreibungssicht auch drauf guckt, ich würde behaupten, so in den letzten 2 Jahren waren so diese ganzen Themen Nachhaltigkeit eher optionale Kriterien. Und das entwickelt sich jetzt mittlerweile auch gerade bei den großen DAX-Konzernen hin zu verpflichtende Kriterien. Also auch wir als Dienstleister sind verpflichtet, gewisse, ich nenne es jetzt mal KPIs im Hinblick auf die Nachhaltigkeit, sei es jetzt im Bereich der Mensch, wie gehen wir mit Menschen um, aber eben auch im Hinblick auf CO2 und Co. in einer Ausschreibung darzulegen und werden teilweise auch von unseren Kunden nur noch in Betracht gezogen, wenn wir diese KPIs erfüllen. Also es ist ein starker Druck aus der Seite auch da, was natürlich auch aus meiner Sicht alle Dienstleister zum Handeln zwingt und sich genau über dieses Thema Nachhaltigkeit oder ESG und Co. Auch Gedanken zu machen. Und für uns persönlich jetzt bei der OC, wir haben gesagt, wenn wir dieses Thema angehen, dann gehen wir das jetzt nicht nur daraus an, aus der Sicht an, okay, wir müssen es irgendwie tun, weil uns der Kunde treibt, sondern wir wollen es auch als Werteversprechen in unserem Angebot haben und quasi auch dem Kunden dieses Gefühl vermitteln, wenn wir Software bauen, dann ist Nachhaltigkeit bei uns einer der Bestandteile und wir achten darauf, dass unsere Software da in diesem Bereich besonders effizient ist.
Kannst du hier vielleicht mal in wenigen Sätzen mal etwas konkreter werden, also in Richtung Rollen oder in Richtung Transparenzmesssysteme? Also was habt ihr konkret auch in der OC-Gruppe hier schon in place?
Intern messen wir zum Beispiel alle unsere Applikationen mit einem CO2-Verbrauch im Bereich Cloud. Ich meine, die großen Cloud-Anbieter bieten da tolle Mess-Frameworks und Ähnliches an. Das ist für uns einer der Punkte, der muss sein. Nichtsdestotrotz haben wir auch beginnend diesen Jahres nochmal ein komplettes Nachhaltigkeitsprojekt aufgesetzt, was Komponenten nach intern und extern beinhaltet, was auch in der Geschäftsleitung fest verankert ist. Das heißt, dieses Commitment, dieses Projekt anzugehen und dieses Thema wirklich nachhaltig anzugehen, kommt aus der Geschäftsleitung und soll dementsprechend auch weiterverfolgt werden. Wir haben jetzt noch niemanden, der bei uns Head of Sustainability ist, wie das vielleicht in dem einen oder anderen Konzern der Fall ist. Ist aber bei uns natürlich auch in der Planung, dass man sich über diese Themen Gedanken macht und eine spezifische Rolle hat. Man muss aber natürlich auch ehrlich sein, wenn man ein Haus unserer Größe ist. Ich meine, wir sind nicht mehr die Kleinsten, aber dennoch sind Kapazitäten auch mit Fachkräftemangel und ähnliches rar. Da ist das jetzt nicht der erste Gedankengang, wo man sagt, okay, man geht auf das Thema, in welche Rolle verankere ich das, sondern wir haben uns erstmal entschlossen, Commitment aus der Geschäftsleitung und dann entsprechendes Projekt dafür, damit wir das auch vollumfassend aufarbeiten können.
Okay. Ich würde mir gerne nochmals den Blick nochmals aus dem Status quo mal nach vorne werfen. Rainer, du hast es auch vorhin erwähnt im Zuge von Krypto, von NFTs, von AI wie ChatGPT gerade. Es wird ja in den nächsten Jahren ja immer mehr digitalisiert, weil auch die digitale Transformation eben vorangeht. So, jetzt sprechen wir ja nicht nur über die Digitalisierung von Geschäftsprozessen und von manuellen Abläufen zu digitalisieren, sondern wir reden ja auch über Software-Defined Products. Wahrscheinlich auch noch in deiner letzten Rolle bei Siemens sicherlich ein riesengroßes Thema, wie sich ein Industriekonzern zu einem Softwarekonzern entwickelt. So, wenn wir jetzt über Treibhausgasemissionen reden, auch über den Anteil der IT, der heute quasi im einstelligen Prozentbereich liegt und du sagst, in den nächsten Jahren wird es irgendwie hochgehen auf ein Drittel, dann müssen wir doch im Grunde auch in der Softwareentwicklung, also im R&D im Grunde, in der Forschung, doch eigentlich Sustainable by Design muss doch eine Pflicht sein, wenn wir auch die CSR-Ziele einhalten wollen, oder?
Ja, definitiv. Da sprichst du schon genau den richtigen Punkt an. Und ich meine, Patrick hat es gerade auch schon gesagt, das Thema muss überall rein. Die Klarheit muss rein, dass Nachhaltigkeit nicht irgendwo eine separate Rolle ist, dass irgendwo eine Abteilung geschaffen wird, wo es jemanden gibt. Und der transformiert das dann schon irgendwie und wir machen alle weiter wie bisher. Sondern die Veränderung kommt dadurch zustande, wenn wir das Thema wirklich by design, wie du es genannt hast, überall mit einbeziehen. Das heißt, es muss grundlegend in die Entwicklung von Produkten, in die Softwareentwicklung mit rein, es muss in die Lieferkette mit rein. Es muss quasi in jegliche Rollen, die in diesen Unternehmen existieren heutzutage, mitgedacht werden. Und das ist ein Stück weit vergleichbar aus meiner Geschichte heraus mit 25 Jahren. Wenn ich überlege, als ich angefangen habe, war Cybersecurity so eine Randnotiz. Da war das so ein Thema, ja, so ein bisschen muss man da schon gucken, da gibt es eine Abteilung, die kümmern sich da drum. So, heutzutage ist das so etabliert. Warum? Weil wir deutlich blutige Nasen zum Teil gekriegt haben als Unternehmen, wenn wir es nicht getan haben. Und genau da muss auch Nachhaltigkeit hin. Das Thema muss etabliert sein, das muss als Basis überall drinstecken und in allen Fachbereichen auch bekannt sein entsprechend.
Was hat man da, Patrick, dann mal an dich die Nachfrage, was kann man dort konkret machen, um entsprechend in der Entwicklung von Individualsoftware, was es ja auch größtenteils ist, entsprechend schon das Design möglichst nachhaltig machen? Du hast ja vorhin schon das Thema Runtime auch angesprochen, aber wir haben ja auch noch das ganz große Thema auch des Betriebs von solchen digitalen Produkten. Ne? Also wenn wir jetzt im Fahrzeug oder in der Maschine sprechen, dann muss ja auch die Software auch wirklich 24x7 betrieben werden, Testzyklen, Daten, ne? Wenn wir im IoT-Kontext sind, ja auch eins deiner Lieblingsthemen, kommen ja auch mit zunehmender Transformation ja auch Massen an Daten rein, die entsprechend ausgewertet werden müssen mit AI-Algorithmen. Was kann man tun?
Genau, also wir entwickeln momentan ein sogenanntes Sustainability by IT Framework. In IT besser gesagt, was sich eigentlich über den kompletten Demand-Prozess der IT erstreckt, also wo ich wirklich vorne im Design meiner Software anfange, über das Green Coding, also die eigentliche Entwicklung, und mir dann eben Gedanken auch mache über das Delivery, als auch über den eigentlichen Betrieb. Und ich finde, du hast schon ein paar Punkte gut angesprochen. Ich greife jetzt mal einen auf. Du hast gesagt, viele Daten entstehen, Digitalisierung, wir wollen Daten auswerten, wir wollen Machine Learning-Kapazitäten nutzen. Und in Zukunft könnte ich mir da durchaus was vorstellen, dass wir stärker darauf achten, wo liegt denn unser Energiekonsum und wo haben wir vielleicht auch Energiereserven. Klassisches Beispiel, ich komme vom Land, wir haben da Windkrafträder gebaut. Die Windkrafträder haben sich in der Nacht toll gedreht, aber der Strom wurde weggeschmissen, weil er wurde nicht gebraucht. Und ich glaube, genau da müssen wir diese Transparenz durch Daten schaffen, dass Unternehmen ihre großen Prozesse wie Machine Learning Modelltrainings, Batch-Prozesse oder ähnliches in diesem Zeitraum einplanen können, also eine Optimierung ihres Betriebs durchführen, um frei werdende Kapazitäten im Energiesektor einfach zu nutzen. Das ist eine Möglichkeit. Wir haben aber auch zum Beispiel im Bereich Green Coding ganz viele Möglichkeiten. Viele der Kollegen aus der Technik kennen wahrscheinlich das Tool SonarQube zur statischen Code-Analyse von Applikationen. Hier müssen wir einfach auch gucken, dass wir gewisse Nachhaltigkeitskriterien in die Code-Analyse mit einfließen lassen, sodass wir Software in der Entwicklung schon optimieren und dadurch halt auch den Energiekonsum wieder senken.
Also wenn ich da kurz andocken darf, da habe ich letzte Woche einen netten Bericht gelesen, früher haben wir von Follow the Sun gesprochen im Kontext von Supportstrukturen, haben gesagt, wir haben versucht im Prinzip immer tagesmäßig Leute zu engagieren, die First Level, Second Level Support machen. Heute ist Follow the Sun aus dem Aspekt, wie du es gerade gesagt hast, Patrick, ein wichtiger Punkt, nämlich zu gucken, wo ist denn eigentlich gerade Energie da? Ja. Wo scheint die Sonne, wo lasse ich welche Prozesse wie in welcher Form laufen, wo ist Windenergie da? Das heißt Smart Grid als Schlagwort. Dann zu nutzen, wenn Strom tatsächlich in erneuerbare Energie da ist und nicht darauf zu warten, dass halt irgendwann nachts der Prozess laufen muss. Ich glaube, das ist tatsächlich einer der großen Hebel, die wir haben.
Spannend, Patrick. Jetzt würde mich aber mal interessieren, also es klingt noch sehr konzeptionell, klar. Es würde mich aber mal vom Rainer interessieren. Also natürlich beschäftigst du dich auch viel mit Sustainable Konzepten in deiner Rolle, vermute ich jetzt mal. Aber wie bekommt ihr eigentlich bei euch jetzt im Konzern, bei Allianz Technology und auch vielleicht auch im Austausch mit den Fachbereichen aus im Konzern, quasi die Skalierung von solchen Konzepten?
Also am Ende geht es über die Menschen, die in diesen Bereichen sitzen. Die muss ich abholen, denen muss ich verständlich klar machen, um was geht's hier eigentlich, was ist der Outcome. Jetzt ist der Vorteil für Nachhaltigkeit in der IT, wenn man im Kontext von Ressourcen und von Ressourceneffizienz spricht, meist der, dass auch eine Kosteneffizienz damit einhergeht. Wenn ich das ganze Thema im Kontext von Energieverbrauch geringer ausstatte, dann habe ich auch ein Stück weit einen Kosteneffekt. Im Kontext von Coding zum Beispiel ist es meistens, wenn ich mit sehr schlanken Prozessen arbeite, auch an Zugewinn, an Performance. Und wenn ich das kombiniert kriege, dann auch noch mit vielleicht dem Thema User-Centric, das heißt, dass die Usability, was Patrick vorhin auch schon angesprochen hat, entsprechend auch noch passt, dann kommt da ein Effekt raus, der am Ende, ich denke, für sich selber spricht und dann auch positive Ergebnisse liefert im Kontext von den Produkten, von den Lösungen, die man dann im eigenen Konzern, in der eigenen Verantwortung auch hat. Und genau da stehen wir. Ich meine, die Allianz als Konzern in Summe hat nun mal keine physische Produktion. Wir haben keine Materialitäten, mit denen wir arbeiten. Wir haben nur digitale Konzepte, nur in Anführungszeichen. Das heißt, am Ende ist genau das aber der Unterscheidungsaspekt, mit dem wir uns auch am Markt zum Beispiel positionieren können, zu sagen, unsere Lösungen, unsere Versicherungsprodukte, die Applikationen, mit denen man die Versicherungsprodukte auch managen kann, sind entsprechend nachhaltig, die sind performant, die sind user-centric und sind vielleicht auch noch energie- und ressourcensparend unterwegs. Und wenn ich das schaffe, diese Botschaft transportiert kriege, dann ist, glaube ich, der Mehrwert von sich einfach schon da und dann sind die Leute auch interessiert dran, sind die Kolleginnen und die Kollegen interessiert, die Konzepte dann auch wirklich tatsächlich in die Lösung umzusetzen und zu überführen.
Ich denke mal, im Bereich Vermögensverwaltung oder auch Asset Management habt ihr da sowieso nochmal ganz andere Herausforderungen, auch im Umfeld des ESG-Reportings, also im Sinne von grünen Finanzprodukten.
Natürlich, klar. Und zwar in beiden Richtungen. Zum einen sind wir natürlich große Investor an ganz vielen Stellen. Das heißt, auch wir haben den großen Hebel in der Hand, üben den Druck aus und im Gegenzug kriegen wir wiederum von unseren Investorengesellschaften genauso zu Recht ja natürlich auch die Frage gestellt, wo, an welcher Stelle seid ihr konkret unterwegs und dementsprechend ist da ein ganz großer Hebel drin, ja.
Ich würde mal das Thema Motivation nochmal interessieren. Also am Ende des Tages sind wir uns, glaube ich, alle einig, es ist wichtig, weil ich glaube, wir Menschen, wir leben auch sehr intrinsisch. Du hast gerade das Thema Kosten genannt. Das ist natürlich ein Unternehmensziel. So, aber wie bekommt man jetzt eigentlich die einzelne Führungskraft oder den einzelnen Mitarbeitenden auch dazu, einfach nachhaltiger zu handeln?
Also ich hole mir ein bisschen aus. Letztlich ist es, glaube ich, mittlerweile auch kein neues Thema mehr, die Triple Bottom Line, das heißt die Gleichklang-Betrachtung von Ökonomie, Ökologie und Sozialem, die wiederum aus meiner Sicht aber eigentlich zu spät ansetzt. Also die Triple Bottom Line, wenn man es mal ganz blöd ausdrückt, versucht einfach nur Dinge weniger schlecht zu machen und am Ende mal zu gucken, wo kann ich es ein bisschen nachhaltig gestalten. Entscheidend ist aber eigentlich das ganze Thema intrinsisch, wie wir es vorhin schon gesagt haben, am Beginn schon zu denken, das heißt eigentlich Triple Top Line, was da im Prinzip auch mal mittlerweile als Konzept ein Stück weit um die Ecke gekommen ist. Das heißt, zu implementieren und zu überlegen, wo an welchen Stellen kann ich die Kombination aus Ökologie und Ökonomie, wo kann ich Kombination aus Ökologie und Sozialem sinnvoll so denken, dass es mehrwertbringend für das Unternehmen ist, aber auch für das Individuum ist. Und ich glaube, das, was da mit entscheidend ist, sind natürlich monetarisierte Aspekte. So ist es bei uns in der Allianz. Das heißt, die Zielsetzungen, die wir haben als Konzern im Kontext von Nachhaltigkeitskriterien, das heißt, das schließt jetzt CO2 als Aspekt ein. Das schließt aber auch zum Beispiel erneuerbare Energien zu 100% zu nutzen mit ein und weitere Konzepte darüber hinaus, wie jetzt im kürzlich veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht der Allianz. Das Ding ist tatsächlich auch geknüpft an die Boni von unserem Top-Management. Das heißt, wenn die Ziele nicht erreicht werden, wenn die KPIs nicht erfüllt werden, dann geht es quasi an den eigenen Geldbeutel. Ist das Motivation? Im gewissen Grade schon. Am Ende des Tages ist, glaube ich, aber Nachhaltigkeit etwas, was Purpose erzeugt. Und Purpose ist das eigentliche Kriterium, was es braucht, nämlich zu verstehen, wo habe ich für mich als Person, als Individuum einen Mehrwert darin. Und das ist, glaube ich, immer individuell zu betrachten. Das heißt, da gibt es nicht die Antwort, die schlechthin genau das Thema löst, sondern es ist individuell, auch geografisch individuell. Also meine Kolleginnen und Kollegen in Indien zum Beispiel haben einen ganz anderen Fokus auf Plastikvermüllung, auch auf Armut, als wir die zum Beispiel hier in Europa, in Deutschland haben. Aber das individuell zu betrachten, den Mehrwert darin zu erkennen und zu sehen, wo kann ich durch eine nachhaltigere Art des Wirtschaften, des Arbeitens auch einen Einfluss auf mein Leben haben, ich glaube, das ist das entscheidende Kriterium. Und das, wenn man wirklich erreicht ist und die Menschen für sich auch gemerkt haben, okay, ich kann da wirklich selbst Einfluss nehmen, ich kann durch mein Handeln, durch mein Wirken etwas verändern, etwas bewirken, ich glaube, dann kommt die Motivation.
Ich würde mal nochmal gerne auf das Thema eingehen, Dekarbonisierung einmal in der IT und einmal quasi der IT-Fußabdruck durch die IT. Patrick, kannst du mal vielleicht mal anhand von wenigen Beispielen mal nennen, was kann man im Grunde eigentlich in der IT an großen Effizienzhebeln nutzen? Sicherlich, ich vermute mal, du wirst auf das Thema Cloud vielleicht auch eingehen. Und was kann die IT entsprechend auch nochmal leisten? Du hast ja, da würde ich auch vielleicht nochmal auf das Thema Green Coding gerne mal einsteigen, was du vorhin auch nochmal auch schon angesprochen hast.
Ja, also ich glaube, zu dem ersten Punkt zu sagen, Cloud ist natürlich ein großer Treiber, weil ich kenne jetzt wenig Unternehmen, die es schaffen, diese unterschiedlichen Runtime-Konzepte im eigenen Rechenzentrum zu etablieren. Also gerade wenn wir über Serverless reden, wo wir genau diesen Faktor, ich kann die Applikation nach Bedarf steuern, ob verfügbar oder nicht verfügbar, im Sinne von, sie muss erst wieder hochfahren, kenne ich jetzt wenig Konzepte, die im Rechenzentrum das so implementieren. Und das ist natürlich ein Haupttreiber aus meiner Sicht für einen geringeren CO2-Fußabdruck, weil umso mehr Applikationen ich in diesem Runtime-Modell habe, desto weniger Energie brauche ich auch zusätzlich. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, gerade mit dem Thema ESG-Reporting. Bei allen großen Cloud-Providern habe ich bereits gewisse Messtools für den CO2-Bedarf von meiner Applikationslandschaft in place. Im eigenen Rechenzentrum muss ich das noch aufbauen, aber ich glaube, genau dieser Benefit ist in der Cloud unglaublich gut, weil ich brauche natürlich irgendwo einen Startpunkt. Wenn ich optimieren möchte, möchte ich natürlich auch wieder Ergebnisse sehen, weil Ergebnisse, wie du gerade gesagt hast, reiner motivieren. Also das heißt, wenn ich als Entwickler sehe, ich konnte zu dieser Problemstellung etwas beitragen und sehe wirklich auf einem Graphen, wo auch immer, Zahl, sonstiges, meinen Beitrag, dann habe ich natürlich eine ganz andere Motivation, wie wenn ich nichts sehe. Und dieses Messen ist enorm wichtig, und zwar messen, bevor ich Optimierungen durchführe, und messen, nachdem ich Optimierungen durchführe. Und dann hast du den Punkt Green Coding noch aufgegriffen, finde ich sehr schön, weil das ist genau diese Optimierung, die wir betreiben können. Also wirklich uns überlegen, wie schneiden wir Softwarearchitekturen, um nachhaltiger zu sein. Wir haben ganz viele Situationen, wo wir heute in der IT sogenannte Workarounds bauen, die dann unglaublich häufig irgendwie Massen an Ressourcen allokieren, die einfach aufgrund von unserem nicht nachhaltigen Entscheiden am Ende des Tages auch dazu führen, dass wir enorme Aufwände in Form von Energie, aber auch Personal auf diese Themen setzen müssen. Und dann habe ich vorhin ja auch zum Beispiel das Tool SonarCube erwähnt. Ich glaube, der zweite Schritt oder der nächste Schritt ist dann wirklich Best Practices zu etablieren, aber eben auch die Leute zu schulen. Also das, was ich gerade wahrnehme, wir diskutieren ganz viel über das Thema, wie kann ich den Ist-Stand heute verwenden, aber da auch wieder perspektivisch gedacht. Die Leute, die heute in den IT-Alltag eintreten, die müssen wir schulen eigentlich, um nachhaltige Konzepte anzuwenden. Ich glaube, das ist ein zweiter ganz wichtiger Punkt, den wir treiben müssen.
Brauchen wir dann, Rainer, eigentlich auch mal mit Blick auf die IT-Lieferkette, die ja vermutlich ja auch den zumindest einen signifikanten Teil auch ausmacht, ja, der IT-Mission für einen Konzern, brauchen wir dann im Grunde einen CO2-Preis für die eingekauften IT-Vorleistungen?
Also definitiv brauchen wir eine Transparenz dazu, und genau, wie Patrick schon gesagt hat, was, glaube ich, der entscheidende Punkt ist Resilienz. Was wir, glaube ich, aktuell noch zu sehr tun, ist, uns auf den Ist-Zustand zu konzentrieren und auch an vielen Stellen zu versuchen, zu sehr auf einen Fokus zu kommen, der CO2 ist. Letztlich ist es ein deutlich breiterer Fokus, den wir haben müssen, ein deutlich größeres Thema, was wir insgesamt bearbeiten müssen, weil natürlich die Veränderungen dessen, was um uns herum so passiert, die durch die Klimakrise kommen werden, von geopolitisch bis tatsächlich auch ja einfach Wetterphänomene, das heißt, wo steht heute ein Rechenzentrum, in welcher Form ist es heute noch betreibbar oder morgen vielleicht dann noch betreibbar, all diese Dinge, die haben natürlich auch eine Auswirkung in dem Kontext. Und da hilft natürlich ein Preis, um eine Priorität zu kriegen. Was einen Preis hat, hat einen Wert, ist so ein etwas platter Spruch, aber am Ende des Tages ist es so. Das heißt, wenn ich mal irgendwo einen Wert da dran schreiben kann, was ein Produkt hat, kriege ich auch eine Vergleichbarkeit hin. Das heißt, ich kann am Ende des Tages dann noch überlegen, wo kriege ich eine Priorisierung. Fratek hat es vorhin beschrieben, in der Lieferkette tun wir das als große Konzerne heute schon mit Partnern zusammen. Das heißt, wenn wir irgendwo Dienstleister haben, wenn wir Partnerunternehmen haben, dann ist das nicht nur noch der Preis und der Leistungsumfang, der zählt, sondern auch dann das Erfüllen von entsprechenden Nachhaltigkeitskriterien. Und auch das muss ich irgendwo monetarisiert abbilden. Das heißt, am Ende des Tages hilft es natürlich, wenn man irgendwo einen Preis dran schreibt. Ich warne allerdings eindrücklich davor, das nur auf den CO2-Preis abzumünzen, zu sagen, es bleibt nur auf dem Fokus liegen, denn da zählt deutlich mehr dazu. Aktuellstes Fallbeispiel ChatGPT. Da ist natürlich CO2 ein wichtiger Punkt gewesen, 550 Tonnen, bis das Ding lauffähig war. Noch viel wichtiger allerdings war, dass in Subsahara-Afrika Frauen schlecht bezahlt in furchtbaren Umfeldern tatsächlich Daten hacken mussten über Wochen und Monate hinweg, psychologisch tatsächlich mit hochgradig fragwürdigen Methoden. Und das sind durchaus Dinge, Menschenrechte, die dürfen da nicht außen vor bleiben. Deswegen rein CO2-Preis fokussiert wird nicht tun, aber tatsächlich, man braucht den Aspekt auch.
Wenn ich da einhaken darf, ganz kurz. Bin ich absolut bei dir, sehe ich genauso. Ich würde auch keinen Preis nennen, sondern ich finde diese Anzahl Tonnen, Anzahl Kilogramm sehr, sehr schön aus meiner Sicht, weil ich kenne genug Unternehmen, die Werbung machen. Bei uns gibt's im Jahr so und so viel Kilogramm Kaffee, die wir einkaufen für unsere Mitarbeiter. Also warum kommen wir nicht dahin und sagen, wir verbrauchen als Unternehmen so und so viel CO2, Tonnen, Kilogramm, was auch immer, pro Jahr, um das auch einfach mal transparent zu spielen.
Das ist nämlich auch im Grunde eine sehr spannende Frage. Also auch wenn ich mit Unternehmen spreche oder mit IT-Dienstleistern spreche, ja, höre ich oft, ja, wir wollen 2025 CO2-neutral sein. Da stelle ich mir jetzt die Frage, vermeiden Sie CO2 oder kompensieren Sie CO2? Stichwort Greenwashing. Ja. Das erste ist natürlich gut, wenn man es auch vermeidet. Kompensation, Bäume pflanzen, glaube ich, auch wichtig, aber es bringt uns, glaube ich, nicht zum Ziel, vermute ich jetzt mal. Du guckst schon so. Also, wie blickst du auf dieses Spannungsfeld aus Vermeidung und Kompensation?
Also man muss ein bisschen, glaube ich, vorsichtig sein, was man darunter versteht. Zum einen ist natürlich Kompensation, wenn man es grundsätzlich mal als schnelle Maßnahme betrachtet, um direkt postwendende Wirkung zu erzielen, etwas, was gar nicht schlecht ist. Man muss es allerdings richtig tun und muss es vernünftig tun. Bäume pflanzen, hast du gerade gesagt, mittlerweile leider Gottes nicht mehr so ganz, ist ein Ball der Mittel. Also man hat durchaus erkannt, wenn man heute Bäume pflanzt, braucht das 10, 12 bis 15 Jahre ungefähr, bis tatsächlich CO2 aus der Atmosphäre entzogen wird. Bis dahin ist eigentlich mehr in die Atmosphäre entlassen worden. Das heißt, das ist schon mal das eine. Ich muss also konkret wissen, wie tue ich das und mit wem tue ich das, dass es wirklich auch eine Wirkung erzielt an der Stelle, wo es hingehört und nicht bloß moderner Ablasshandel ist. Und darüber hinaus ist tatsächlich eigentlich eine Kompensation, ein Offsetting, erstmal das letzte Mittel in der ganzen Kette. Das heißt, ich sollte überhaupt erstmal versuchen zu verstehen, was kann ich an welchen Stellen maximal reduzieren und nur das bisschen, was noch übrig bleibt, dann ist das, was ich tatsächlich kompensiere. Jetzt bin ich natürlich aber realistisch genug. Wir sind im Jahr 2023. Es wird Dinge geben, die werden wir nicht mehr aufhören. Wir werden nicht zurückkehren zu einer nicht digitalen Welt. Wir werden Dinge und Komfort, den wir heute haben, auch weiterhin nutzen. Und das ist an vielen Stellen ja auch gut so. Ich meine, wenn man sich das Gesundheitswesen anguckt, da hat Digitalisierung und trägt Digitalisierung einfach auch zu Lebensstandard bei, der wäre vor 30, 40 Jahren undenkbar gewesen. Und das natürlich werden wir nicht mehr hergeben, gar keine Frage. Also es wird Bereiche geben, in denen werden wir nicht umherkommen, das, was wir an tatsächlich CO2 oder an Umweltwirkung erzeugen, auch in irgendeiner Form zu kompensieren. Aber es muss immer das letzte Mittel der Wahl sein. Und es darf niemals einfach nur so sein, wenn ich sage, ich habe genug Umsatz gemacht und das Unternehmen ist reich genug, dann mache ich hier modernen Ablasshandel und zahle einfach mal so ein paar Millionen, dann passt das schon und ich mache weiter wie bisher. Das darf nicht das konsequente Ziel sein dahinter.
Ja. Sind wir auch schnell, wenn wir wieder jetzt mal konkret reingehen in die Themen bei der Circular Economy, ne? Dort auch mehr zu machen, auch vielleicht das Thema Standby-Geräte, ne? Also vielleicht nochmal aus deinem Allianz Technology Background. Sag doch nochmal vielleicht nochmal so ein, zwei, drei Beispiele. Was kann man dann auch wirklich tun, um zu vermeiden, ja?
Also Kreislaufwirtschaft, hast du gerade schon gesagt, ich habe gerade vorhin von der Triple Top Line gesprochen, also dem Kollegen Braungart nochmal Respekt gezollt hier. Kreislaufwirtschaft ist, glaube ich, das Element, was man an ganz vielen Stellen gerade in der IT heute noch nicht mitdenkt. Kreislaufwirtschaft im Sinne von, wie kann ich Ressourcen, die ich aufwende, halbwegs dem Kreislauf auch wieder zuführen. Das geht los bei Hardware, bei Equipment, die wir nutzen. Patrick hat es vorhin schon gesagt, wir haben Rechenzentren, das ist gerade mit eines der größten Wachstumsfelder überhaupt in der IT. Das heißt, es werden Rechenzentren aus dem Boden gestampft ohne Ende. Hardware wird gebraucht da drin, von Servern über Storage, über Netzwerkkomponenten und Co. Das heißt, all diese Dinge brauchen seltene Erden, brauchen Material. Das Material wird häufig immer noch weggeworfen, wenn man sich anguckt. Es gibt in Subsahara-Afrika großen Deponien, wo zum Teil Kinder sitzen, die über offenem Feuer versuchen, Kunststoffummantelungen von Kabeln wegzukriegen, um dann noch irgendwie Geld damit zu verdienen. Das darf definitiv nicht das Ziel sein, sondern das muss dahingehend sein, dass die Geräte so gebaut werden. Und ich weiß, große Hersteller sind da gerade schon dabei, Stichwort Remanufacturing, dass die Geräte hinterher, wenn sie nicht mehr genutzt werden, Tech-Refreshes stattfinden in den großen Konzernstrukturen, in den Rechenzentren, bei den Cloud-Providern, die sind deutlich schneller nochmal unterwegs, da wird zum Teil Hardware nach 2 Jahren schon ausgetauscht, dass dann hinterher die Komponenten nicht weggeworfen werden, sondern tatsächlich an den Kreislauf zugeführt werden und das Material quasi immer im Kreislauf bleibt. Das kann ich genauso gut aber auf End-User-Equipment tun, so machen wir das bei der Allianz. Das heißt, das, was wir haben, 145.000 Mitarbeitende, die Smartphones benutzen, die Laptops haben, die Monitore benutzen und Co., all diese Geräte werden, solange es geht, genutzt und sobald sie nicht mehr genutzt werden können, aufgrund von Kapazität oder von Performance zum Beispiel, dann gehen diese Geräte in ein entsprechendes Refurbishment, werden sinnvoll aufbereitet, werden dann einer Zweitverwendung zugeführt, wo immer möglich, das heißt per Spende zum Beispiel, und dann habe ich eine soziale Komponente auch mit drin, oder aber wenn das nicht mehr möglich ist, zumindest entsprechend nach Materialitäten getrennt in Scheideanstalten gegeben, um zumindest die Rohstoffe wieder dem ganzen Kreislauf zurückzuführen. Das ist ein ganz konkretes Thema. Das ist auch ein wunderbares Beispiel, wenn man einsteigen kann in das Thema Nachhaltigkeit in der IT. Es kostet nämlich faktisch einfach nichts. Ich kann heute Elektronikschrott tatsächlich für entsprechend Kilopreis die Tonne an Entsorger geben oder aber Refurbishment betreiben. Das kostet mich einen Ticken Aufwand, einen Prozess zu etablieren, die Awareness zu schaffen, den Mitarbeitenden dazu zu trainieren, die Geräte nicht irgendwo in der Schublade zu horten oder im Schrank liegen zu lassen, sondern tatsächlich auch abzugeben, wenn sie nicht mehr benutzt werden. Dann habe ich aber den Geräten tatsächlich noch ein sinnvolles Zweitleben geschenkt oder eine Verwendung von Recycling zumindest ermöglicht, ohne dass ich großartig Kosten damit hatte.
Und hat einen großen Impact. Ne? Wer kümmert sich bei der Allianz um solche Themen? Das machst du vielleicht jetzt nicht nur du für die 11.000 oder für die 150.000 Mitarbeiter, sondern haben da auch schon quasi auch schon so Reorganisationen stattgefunden, die sich...
Also letztlich sind es strukturelle Themen, die kommen aus meinem Umfeld. Das heißt, der Prozess an sich, die Struktur erstmal zu hinterfragen, was haben wir denn aktuell heute schon, was kann an welchen Stellen verändert werden? Das sind Aufgaben, die obliegen mir an der Stelle. Aber dann haben wir Partnerunternehmen, die sich darum kümmern. Hier in Deutschland zum Beispiel gibt es die AFB, Arbeit für Menschen mit Behinderung, Inklusionsunternehmen, die mit 45% Menschen mit Behinderung Aufbereitung von Gerätschaften machen. Wir haben aber auch europaweit andere Partner, mit denen wir arbeiten. Zum Teil bieten das auch die Hersteller an. Also ich will jetzt hier keinerlei Werbung machen, deswegen nenne ich jetzt hier mal keine. Aber grundsätzlich mittlerweile gibt es As-a-Service-Konstrukte, wo ich die Hardware im Leasing-Modell kriege, wo das Thema Circular Economy, Kreislaufwirtschaft schon mitgedacht ist von Anfang an, sowohl für Smartphones als auch für Laptops und Co. Selbst für Server gibt es das mittlerweile von den großen Herstellern, die das schon anbieten. Dementsprechend, das kann man einfach nur abfragen. Und wenn man sagt, ich würde jetzt mal gerne wissen, was passiert denn hier genau, einfach mal eine Frage stellen an die Partnerunternehmen, mit denen man heute eh schon arbeitet. Die ganzen großen Brands, die haben alle eine Antwort darauf.
Spannende Perspektive. Vielen Dank. Patrick, nochmal als IT-Dienstleister, auch als wichtiger Teil der IT-Lieferkette, Stichwort Vermeidung. Was fallen dir jetzt über die Themen, die Rainer gerade auch gut ausgeführt hat, noch für Themen ein, wo ihr entsprechend einen Beitrag leisten könnt und auch müsst?
Ja, also ich glaube, es ist auf der einen Seite das, was wir jetzt schon ein bisschen gestresst haben, mal außen vor, das jetzt ganz mit Green Coding und Sustainability in IT, Prozesskette mal ausgenommen. Ich glaube, wo man auch noch viel Mehrwert stiften kann, ist in den Software-Service-Angeboten. Ich bin der Meinung, ich glaube, man kann vieles wiederverwenden in dem Sinne, also siehe es bei Salesforce oder ähnliches, wo man einen gewissen Core einfach über N Unternehmen auch nutzen kann. Das heißt, wir haben da schon mal weniger Entwicklungsprozesse. Das heißt, ich entwickle eine Plattform, dann nutze ich den ja, ich sage jetzt mal das Core-Framework an sich mehrfach und nicht jedes Mal neu, weil am Ende des Tages fängt da der Verbrauch eigentlich schon an. Also wenn wir uns angucken, der Entwickler, der zu Hause sitzt oder im Büro oder ähnliches und codet, der kostet auch Energie. Ich überspitze es jetzt mal am Ende des Tages, aber wir werden jetzt nicht dazu übergehen und sagen, wir werden keine Software mehr entwickeln. Rainer hat es richtig gesagt, wir werden die Digitalisierung nicht stoppen. Aber am Ende des Tages muss ich mir da auch angucken, wie sinnvoll ist es, gewisse Themen einfach ständig neu zu entwickeln. Ich meine, wir haben auch dieses große Thema Composable Enterprise. Also muss ich mich vielleicht eher darauf fokussieren, und zwar aus zwei Treibersichten, Fachkräftemangel und Nachhaltigkeit, in einem gewissen Teil der Unternehmens-IT-Landschaft gewisse Standardkomponenten zu nutzen, weil die einfach heute schon da sind und weniger Entwicklungskosten, aber auch CO2-Ausstoß verursachen. Und vielleicht nur noch in die Themen, wo ich mich wirklich differenzieren kann, wo ich wirklich auch einen Mehrwert für mich als Unternehmen und für meine Kunden sehe, da vielleicht dann entsprechende Entwicklungskapazität mit reinfließen lassen.
Die Abschlussfrage an dich, Rainer, Richtung Skalierung und auch wirklich Richtung eine wirkungsvolle Sustainable IIT-Funktion. Du hast ja schon einige Jahre Erfahrung. Wie sieht für dich im Grunde so deine ideale Rolle aus und was brauchst du auch entsprechend auch an Einbettung auch in den Gesamtkonzern oder was braucht dein Team, damit ihr dann wirklich mal mit Blick auf die nächsten Jahre, auf die Herausforderungen dort wirklich auch sagt, ihr könnt auch etwas bewegen?
Also die ideale Rolle wäre, dass ich mich zurücklehne, Popcorn nehme und zugucke, wie im Unternehmen überall Nachhaltigkeit gelebt wird. Das wäre ideal. Dann könnte ich mich tatsächlich entspannt auf das freuen, was da so kommt. Bis dahin wird es noch ein bisschen brauchen aus meiner Sicht. Das heißt, was wir brauchen aus der Gesamtperspektive des Unternehmens heraus, ist überall eine Partnerstruktur. Wir können die Dinge nicht alleine tun. Es gibt die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Für mich eines der wichtigsten da drin ist Ziel Nummer 17, nämlich die Partnerschaft. Die Zusammenarbeit, warum sitzen Patrick und ich heute hier? Weil wir genau das tun und genau das braucht es an ganz vielen anderen Stellen auch. Also ich glaube, es braucht eine Abkehr von Wettbewerb, es braucht eine Abkehr von Intellectual Property hin zu Kollaboration, zu Zusammenarbeit. Wir haben die Zeit einfach schlichtweg nicht mehr, dass irgendwie jeder für sich alleine die Themenfelder erfindet und versucht, sich da irgendwo einen Wettbewerbsvorteil draus zu erschaffen, sondern das geht nur, wenn wir das gemeinsam tun. Das heißt, für mich das Idealbild ist, dass wir als Team nicht nur ein kleines Team in einem Konzern sind, sondern ein großes Team, was weltweit gemeinschaftlich an diesen Themen arbeitet, dass wir es alle ernst meinen, dass am Ende des Tages kein Greenwashing, keine von wegen, ja, wir gucken mal so ein bisschen, wie wir uns nach draußen am besten gut darstellen mit Marketingkampagnen, den Rest machen wir mit Offsetting und gut ist, darstellen, sondern wirklich eine echte Handlungsoption da dahinter steht. Und dann haben wir, glaube ich, am Ende des Tages auch eine Chance, im Konzern, in den Strukturen, die Mitarbeitenden zu motivieren, zu sagen, hey, guck mal, das ist vielleicht ein neues Themenfeld, was jetzt erstmal so ein bisschen scheint, als käme es Add-on obendrauf, aber eigentlich tut's das nicht, sondern es kommt intrinsisch motiviert eigentlich für jeden und jede von uns einzeln mit in die Themenfelder mit hinein. Und das Kerninteresse muss eigentlich sein, dass wir in Zukunft tatsächlich allesamt nach dem Prinzip handeln, was nachhaltig auch tatsächlich ist, wirklich in ganzheitlichem Sinne.
Besseres Schlusswort hätte es gar nicht sein können. Vielen, vielen Dank, Rainer, für die spannenden Einblicke in deine Arbeit, auch in die Relevanz des Themas. Vielen Dank, Patrick, an deine Einblicke auch in die Enabling Technology for Sustainable. Und ja, dann auf geht's.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Sie möchten keine Folge von Inside B2B Professional Services verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.